Radl Info. Das Hintergrundmagazin auf Radio Bern. Wiederholung.
Herzlich willkommen, meine Damen und Herren, zur Infosendung vom Donnerstag, den 15. August. Heute mit den folgenden Themen.
Ich war ein bisschen schockiert, muss ich sagen, als ich realisierte, was für ein Bild der Progger in der Stadt hat, also was die öffentliche Wahrnehmung ist. Und das hat sich doch ziemlich stark reduziert auf die Turnhalle und den Innenhof als öffentlicher Platz.
Viel mehr als Bar und Nachtleben. Am Wochenende feiert das Zentrum für Kultur Progger seinen 15. Geburtstag. Und Maulkorb für den Berner Jungsozialisten Benny Stöckelberger. Er klagte gegen die Polizei und erhielt ein Verbot, über den Fall zu sprechen.
Ich habe mit einigen Juristinnen und Juristen darüber geredet und die meinten, dass sie das eventuell von der organisierten Kriminalität kennen würden, aber sonst sie von so einem Fall noch gar nie gehört hätten.
Am Mikrofon durch die Sendung begleitet Gisela Feutz.
Rabe Info.
Zuerst aber kommen wir zu den aktuellen Meldungen des Tages. Wilma Rall hat für uns recherchiert.
Die Stadt Bern steigt ab nächstem Jahr definitiv aus der Atomkraft aus und bezieht keinen Strom mehr von fossilen Brennträgern, außer der eigenen Kehrichtverbrennung. Dafür wird der Strom leicht teurer. Die Stadt Bern hat heute mitgeteilt, dass sie die Pläne der städtischen Elektrizitätswerke EWB genehmigt hat. Bisher bestand das Produkt Basisstrom aus Kernenergie und fossilen Energieträgern. Ab 2020 besteht es zu 100% aus Schweizer Wasserkraft. Die durchschnittlichen Stromkosten steigen zwischen 20 und 50 Franken pro Jahr. Der Verbrauch von Fernwärme aus dem Stadtberner Netz wird hingegen günstiger. Keine Bundesmillion mehr für die Stadt Bern. Die eidgenössische Finanzkontrolle EFK will die sogenannte Bundesmillion für kulturelle Leistungen streichen. Diese Subvention erhält die Stadt Bern wegen ihrem Status als Bundesstadt. Aus wirtschaftlicher Sicht lasse sich nicht beurteilen, ob die Subvention gerechtfertigt sei oder nicht. Deshalb sei sie zu streichen, so die EFK. Damit folgt sie dem Wunsch des Bundesrates. Dieser hatte in der Vernehmlassung zur Kulturbotschaft erneut vorgeschlagen, die Subvention für Bern ab 2021 zu streichen. Dies, nachdem der erste Versuch vor 2 Jahren gescheitert war. Schon damals setzten sich die Berner Behörden noch durch gegen den Bundesrat. Das Parlament ließ die Subvention vorerst weiterlaufen. Die Lage im indischen Bundesstaat Kaschmir spitzt sich weiter zu, seit Indiens nationalistische Regierung vor einer Woche Kaschmirs Spezialstatus aufgehoben hat. Dadurch verlor der muslimisch dominierte Bundesstaat das Recht auf die eigene Verfassung und die Autonomie, unter anderem in juristischen und außenpolitischen Fragen. Laut Al Jazeera hat Indien zudem Tausende von zusätzlichen Truppen nach Kaschmir entsandt. Es wurde der Ausnahmezustand verhängt, Telekommunikation und Internet stillgelegt und politische Führungspersonen verhaftet. Die Regierung von Bashar al-Assad in Syrien geht vermehrt auch gegen regimetreue Medienschaffende vor. Das zeigt ein Bericht der Menschenrechtsorganisation Reporter ohne Grenzen, ROG. Regimetreue Medienschaffende, die beispielsweise die grassierende Korruption kritisierten, würden vom syrischen Geheimdienst bedroht oder festgenommen. 13 Fälle hat ROG dokumentiert. Besonders gefährdet sind JournalistInnen im Moment in der Region Idlib, wo heftige Kämpfe toben. Idlib ist neben dem kurdischen Gebiet das letzte, noch nicht von der Regierung kontrollierte Gebiet. Damit noch zum Wetter. Morgen Freitag ist es sonnig, trotz Quellwolken bei 23 Grad. Auch am Wochenende bleibt es sonnig und warm bei bis zu 26 Grad. Für Sonntagnachmittag sind Gewitter angesagt.
Radl Info. Das Hintergrundmagazin auf Radio Bern.
Filmen bei Polizeieinsätzen ist nicht in jedem Fall erlaubt. Das hat das Berner Obergericht entschieden. Wir haben gestern in den Nachrichten berichtet. An der Antifa-Demonstration vom Oktober 2017 filmte der Berner Jungsozialist Benny Stückelberger einen seiner Meinung nach ungerechtfertigten Polizeieinsatz. Danach zwang ihn die Polizei, das Video zu löschen. Stückelberger klagte wegen Amtsmissbrauch und verlor. Das Berner Obergericht stellte sich auf die Seite der Polizei. 2017 sorgte der Fall für Schlagzeilen. Danach wurde es still. Nun ist klar, warum. Die Staatsanwaltschaft untersagte Benny Stückelberger, öffentlich über den Fall zu sprechen. Wilmar Rall fragte den Jungsozialisten nach dem Grund für diese außergewöhnliche Massnahme.
Benny Stückelberger, vor Gericht haben Sie nun zumindest vorerst verloren. Das Obergericht urteilte, die Polizei habe rechtmäßig gehandelt, als sie sie zwang, das Video zu löschen von einem ihrer Meinung nach ungerechtfertigten Polizeiübergriff am Rande der Antifa-Demonstration vom Oktober 2017. Hat Sie dieses Urteil überrascht?
Nein, es hat mich nicht überrascht. Ich denke, die Gerichte haben eine lange Tradition, dass sie in Zweifelsfällen und auch in unzweifelhaften Fällen viel öfters der Polizei und Polizistinnen und Polizisten glauben. Und auch hier, wenn man das Urteil studiert, steht sehr oft im Text, dass Dinge unklar sind, aber die Aussage des Polizisten glaubhaft wirkt und meine nicht so. Und das hat eine Tradition bei Gerichten und das hat mich darum nicht erstaunt.
Nach dem Vorfall 2017 sagten Sie ja gegenüber den Medien, Sie wollten versuchen, das Video auf dem Handy wiederherzustellen, um Ihre Position vor Gericht zu untermauern. Also sprich, dass Sie mit dem Filmen weder die Polizeiarbeit behindert hätten, noch PolizistInnen gefährdet hätten. Was wurde daraus?
Das Video konnte nicht wiederhergestellt werden. Wir haben dann ein zweites Video gefunden, das jemand anderes von der ganzen Szene gemacht hat und welches meiner Meinung nach auch gezeigt hat, dass die Polizeiarbeit durch das Film eigentlich nicht behindert wurde. Aber auch das Gericht hat auch dem keinen Glauben geschenkt.
Damals im Jahre 2017 sorgten Sie ja mit der Berner Juso, den Jungsozialisten, dafür, dass der Fall in den Medien viel Aufmerksamkeit erhielt. Danach wurde es still. Offensichtlich, weil Ihnen die Staatsanwaltschaft ein sogenanntes Redeverbot auferlegte. Also Sie durften nicht über den Fall sprechen. Wie wurde dieses begründet?
Schlussendlich wurde gesagt, dass es ein Anliegen war, da dieser Fall ja bereits in den Medien war, vor allem des Polizisten, dass es in der Zukunft nicht mehr in den Medien wäre, während das Verfahren läuft. Und darum haben Sie mir verboten, darüber zu reden.
Und wie haben Sie dieses Verbot aufgenommen?
Ich war im ersten Moment sehr perplex und habe es auch nicht ganz verstanden. So ein Justizverfahren ist ja immer etwas sehr Emotionales, wo man einer großen Maschinerie der Staatsmacht gegenübersteht. Und habe darum wahrscheinlich im ersten Moment auch nicht ganz richtig reagiert, weil ich es nicht angefochten habe. Und erst dann später, als ich mir auch anwaltliche Hilfe geholt habe, realisiert, was das eigentlich in einem Umfang überhaupt bedeutet und wie ungewöhnlich das auch ist.
Sie sagen, es sei ungewöhnlich. Haben Sie Kenntnis davon, wie verbreitet solche Verfügungen sind?
Ich habe natürlich jetzt keine Statistiken drüber, aber ich habe mit einigen Juristinnen und Juristen darüber geredet und die meinten, dass sie das eventuell von der organisierten Kriminalität kennen würden, aber sonst sie von so einem Fall noch gar nie gehört hätten.
Das Urteil des Berner Obergerichtes ist noch nicht definitiv. Sie haben die Möglichkeit, den Fall vor Bundesgericht weiterzuziehen. Werden Sie das tun?
Wir sind es momentan am Prüfen. Es ist nur leider so, dass bei Anzeigen gegenüber Polizisten sich das Bundesgericht auf das Gesetz stützt und das es sehr schwierig macht, Anzeigen gegen Polizisten vor das Bundesgericht weiterzuziehen. Darum sind wir momentan am Prüfen, ob es überhaupt möglich ist, so einen Weiterzug. Und wenn das dann möglich wäre, dann überlegen wir uns das natürlich schon sehr stark.
Soweit Benny Stückelberger von den Berner Jungsozialisten.
Rabe Info.
Gleich geht es hier um den Progr, also das Zentrum für Kultur am Waisenhausplatz. Dort wird in rund 70 ehemaligen Schulzimmern Kunst in unterschiedlichster Form fabriziert. Vielleicht ja auch naive Kunst, sogenannte Art Brü. Wir hören die gleichnamige Band Art Brü, My Little Brother.
My little brother just discovered rock and roll. My little brother just discovered rock and roll. My little brother just discovered rock and roll. There's a noise in his head and he's out of control. And yes, it frustrates. Let's let him make his own mistakes on the dance floor. Watch him go now. Boy, those moves, I just don't know how. My little brother just discovered rock and roll. My little brother just discovered rock and roll. My little brother just discovered rock and roll. He's only 22 and he's out of control. How's he living with all of that? Unforgiving on the dance floor. Watch him go now. Boy, those moves, I just don't know how. My little brother just discovered rock and roll. My little brother just discovered rock and roll. My little brother just discovered rock and roll. There's a noise in his head and he's out of control. He no longer listens to A-sides. He made me a tape of bootlegs and B-sides. And every song, every single song on that tape said exactly the same thing. Why don't our parents worry about us? Why don't our parents worry about us? My little brother just discovered rock and roll. My little brother just discovered rock and roll. My little brother just discovered rock and roll. He's only 22 and he's out of control. My little brother just discovered rock and roll. My little brother just discovered rock and roll. My little brother just discovered rock and roll. There's a noise in his head and he's out of control. My little brother just discovered rock and roll. My little brother just discovered rock and roll.
Rebe-Info. Seit 1885 wurde es als Schulhaus genutzt, zuerst als Gymnasium, später dann als Untergymer, als Progymnasium. Daher stammt auch der Name Progr. Vor 15 Jahren war auch die letzte Schule aus dem Progr ausgezogen. Das ehemalige Schulhaus wurde Künstlern und Künstlerinnen zur Zwischennutzung überlassen. Dies war die Geburtsstunde des Hauses, wie wir es heute kennen. Und genau das, also der 15-jährige Geburtstag, wird dieses Wochenende im Progr mit einem rauschenden Fest gefeiert. Bis allerdings der Progr definitiv in den Händen von Kulturschaffenden bleiben konnte, gab es einige Hürden zu überwinden. Ursprünglich war das Gebäude ja eben nur zur Zwischennutzung freigegeben worden. 2009 entschied dann das Berner Stimmvolk mit klaren 66%, dass der Progr auch künftig ein Haus bleiben solle, in dem Kunst und Kultur im Zentrum stünden. Seit 15 Jahren im Progr beheimatet ist auch Peter Erschmann. Er ist Videokünstler und gehörte damals zu den Mitinitiatoren der Pro-Progr-Initiative. Ich habe Peter Erschmann zusammen mit Silvia Hofer getroffen. Silvia Hofer ist seit 10 Monaten als Geschäftsleiterin des Progr im Amt. Als sich die Berner und Bernerinnen 2009 an der Urne für den Progr aussprachen, sagte der damalige Stadtpräsident Alexander Tschäpät-Selig, die Stimmbevölkerung habe sich für ein Experiment entschieden. Wie sich dieses Experiment in den letzten 15 Jahren entwickelt hat, das wollte ich von Peter Erschmann wissen.
Sehr gut, würde ich mal sagen. Also vor 10 Jahren waren wir ja selber nicht mal so ganz sicher, wie das alles aufgehen würde. Es ging alles so schnell. Innerhalb von ein paar Monaten mussten wir das alles bewerkstelligen. Und hat sich aber dann schon nach ein paar Jahren dann eigentlich gezeigt, dass alles aufgeht, so wie das geplant ist. Und bis heute, finde ich, sieht das super aus.
das alles bewerkstelligen. Was heißt denn das konkret?
Ja, am Anfang war vor allem die Stiftung ja überhaupt noch nicht da. Das heißt, das Gebäude war zum Verkauf, also ging innerhalb von Wochen nach der Volksabstimmung in die Hände der Stiftung über, die ja noch gar nicht gegründet war. Also das war mal das Erste. Dann musste man eine Geschäftsführung finden, bis zum Hauswart. Also es gab überhaupt nichts mehr, oder? Also es wurde alles von Null auf neu organisiert.
Seit 15 Jahren gibt es den Progr insgesamt. Die ersten 5 Jahre waren ja Zwischennutzung. Seit 10 Jahren jetzt unter der Federführung einer Stiftung. Wer ist denn alles zugegen in diesem Haus? Wer arbeitet hier alles?
Wir haben insgesamt 70 Künstler und Künstlerinnen-Ateliers. Dazu kommt die ganze öffentliche Zone, die da im Ege-Bereich ist, mit den 2 Gastrobetrieben. Wir haben insgesamt 4 Galerien. Im ersten Stockwerk gibt es Vereine, wie zum Beispiel der Konzertveranstalter B-Flat oder Artlink. Ich glaube, das sind wir wahrscheinlich circa bei 100 verschiedenen Räumen.
Es gibt ja auch Grafiker zum Beispiel in diesem Haus, die wie ein kleines KMU funktionieren. Wer darf denn ein Atelier im Progr mieten? Was müssen da für Anforderungen da sein?
Dazu gibt es ein ganzes Reglement. Gut zu wissen ist sicher auch, die Ateliers werden von einer externen Jury vergeben. Also das sind nicht wir, die entscheiden, wer so einen Raum bekommt. Der zentrale, der wichtigste Punkt ist das professionelle künstlerische Schaffen. Und es ist auch wichtig, dass jemand das hauptberuflich macht. Also es geht nicht, dass jemand 80% in einem Büro arbeitet und dann am Abend noch Kunst macht.
Welche Form von Kunstschaffen ist denn vertreten?
Es sind eigentlich alle Arten von Kunst vertreten. Es ist auch so, dass man früher hat man von Sparten gesprochen, das sind wir ein bisschen am Abändern, beziehungsweise die Künstler und Künstlerinnen sehen sich gar nicht mehr so gerne einer Sparte zugeordnet. Wir haben viele Musiker, wir haben viele Leute aus der bildenden Kunst, Filmschaffende, auch Theaterschaffende, Texter, Grafikerinnen, Tänzer. Ich glaube, es ist wirklich fast alles vertreten. Ja.
Der Progr war lange Zeit selbsttragend, hat keine öffentlichen Gelder bekommen. Ist das immer noch so?
Ja, wir haben das damals an der Volksabstimmung so versprochen und das ist bis heute so. Allerdings ist das nicht etwas, was ich immer sehr gerne betone, weil das war ein großer Glücksfall hier, dass wir dieses Gebäude günstiger halten haben. Und ich glaube, man kann nicht einfach an einem anderen Ort das Gleiche machen ohne Subventionen und so. Also das, ich möchte nicht, dass das jetzt irgendwie dann plötzlich heißt für die anderen Kulturräume, ihr müsst das auch so machen wie der Progr. Schaut, die finanzieren sich selber. Es geht halt auch nur so, weil wir halt alle die Ateliers Miete zahlen. Das ist halt das ganze Einkommen. Und so finanziert sich das.
Und wahrscheinlich auch eine gewisse Quersubventionierung passiert durch die Turnhalle, also durch den Gastrobetrieb.
Es ist so, also ich finde eigentlich persönlich, dass der Gastro-Teil eigentlich sehr stark gewachsen ist. Und am Anfang haben wir vielleicht auch ein bisschen zu wenig stark verhandelt. Eigentlich wäre das eine gute Idee, dass man mit der Turnhalle oder mit dem ganzen Gastrobereich viel Geld in die Stiftung reinholen könnte oder mehr Geld, als es heute ist, damit man auch das Kulturprogramm mehr unterstützen könnte. Also ich finde, Gastro, Cafés, Restaurants, Bars gibt es sehr viele in der Stadt. Das ist nicht irgendwie besonders im Progr. Und ja, da würde ich mir eigentlich wünschen, dass wir, so wie wir das ganz am Anfang eigentlich schon vorgehabt haben, dass wir das auch endlich noch ein bisschen mehr umsetzen könnten.
Damals, als das Gebäude übernommen wurde, war ja im Baurechtsvertrag festgeschrieben, dass es saniert werden muss, sonst würde es an die Stadt zurückgehen. Wie steht es denn um die Bausubstanz und die Infrastruktur des alten Progymnasiums?
Es steht gut um die Bausubstanz. Man hat mit Viktor Hirsig hatte man, glaube ich, einen sehr guten Architekten, der das geplant hat und einen Umbau gemacht hat für alles Nötige. Das Dach musste man nicht machen, das wird irgendwann mal ein Thema sein. Die Heizung wird irgendwann mal ein Thema sein und da gibt es eine Investitionsplanung, wie man das Schritt für Schritt macht. Auch die Fenster werden immer wieder ein paar erneuert. es stellt sich zum Teil die Frage, okay, machen wir jetzt alles, weil wir haben ja das Haus für 30 Jahre im Baurecht bekommen. Gibt es dann eine Diskussion mit der Stadt und müssen wir dann raus oder investieren wir jetzt tatsächlich für die längerfristige Zukunft, was meiner Ansicht nach eigentlich ein guter Plan ist, weil ich überzeugt bin, dass wir auch nach 30 Jahren noch da sein werden.
Peter Eschmann, wenn Sie zurückschauen auf die letzten 15 Jahre, was waren denn die frappantesten Veränderungen im Broker?
Also was mich persönlich eigentlich sehr aufgefallen ist, weil ich halt aus der Sparte bildende Kunst komme, dass das ziemlich geschrumpft ist. Wir waren damals am Anfang die stärkste Sparte mit der Musik zusammen, wir waren etwa gleich stark. Und das ist halt ein bisschen geschwunden. Das ist gut für die anderen, aber für uns ist das ein bisschen schade. Und auf der anderen Seite finde ich, was sehr gut gelungen ist, dass wir die Gastwohnungen im Dachstock beide, also die eine wird von der Stadt betrieben und die andere vom privaten Verein Residenz CCH. Und ich finde, da ist ganz viel aufgebaut worden jetzt auch und da passiert ganz viel Austausch international, auch in Zusammenarbeit mit Pro Helvetia. Und das hat so ein paar Jahre jetzt gebraucht, bis das so richtig angelaufen ist. Und das ist so ein bisschen mein Lieblingsprojekt da oben im Dach.
Sie haben gesagt, die bildenden Künste sind zurückgegangen in den Ateliers. Zugunsten von was?
Kann ich eigentlich nicht genau sagen. Ich habe den Überblick nicht. Ich habe einfach gemerkt, dass viele meiner Kolleginnen und Kollegen weggezogen sind und dann zum Teil halt mit anderen Sparten, ob das vielleicht Grafiker, Musiker. Also ich fände es wichtig, dass man das versucht zu korrigieren. Und wir haben damals eigentlich bei der Stiftungsgründung gesagt, dass der Status quo von damals eigentlich ein gutes Rezept war. Hat zum Erfolg beigetragen, also diese gute Durchmischung. Es ist einfach ein Entscheid, den man treffen muss. Und aus meiner Sicht wäre die bildende Kunst muss hier unbedingt bleiben.
Silvia Hofer, eine Spartenquote im Progr?
Ich glaube, die Spartenquote ist tatsächlich wahnsinnig schwierig umzusetzen. Es ist so, dass jetzt in meiner Zeit, seit ich Geschäftsleiterin bin, wurden zwei Räume frei, die wir vergeben konnten. Beide Male wurde ein Atelier frei aus der bildenden Kunst. Und die Regel war grundsätzlich in der Vergangenheit, dass man, wenn jemand aus der bildenden Kunst geht, sucht man auch wieder jemand aus der bildenden Kunst. Es ist aber so, dass bei den Bewerbungen fast keine Künstler und Künstlerinnen aus der bildenden Kunst vertreten sind. Und ich bin ganz fest überzeugt, dass es mit der Miete zu tun hat, weil gerade bildende Künstler Künstlerinnen oft große Räume brauchen und es auch nicht möglich ist, dass sie diese Räume teilen. Und dann ist doch die Miete ziemlich teuer im Vergleich zu subventionierten Ateliers, städtischen Ateliers. Da zahlt man für ein Schulzimmer rund 800 Franken. Und das führt sicher auch dazu, dass die Illustratoren oder Grafikerinnen, dass diese Sparte zugenommen hat, weil sie brauchen ziemlich wenig Platz, sie brauchen einen Tisch und einen Bildschirm und sie teilen sich diese Ateliers zu fünft und zahlen dementsprechend dann viel weniger Miete. Genau.
Silvia Hofer, Sie sind seit 10 Monaten im Amt. Wo wollen Sie persönlich den Progr hinführen?
Also ich will ihn ganz sicher erhalten, dass er weiterhin so lebendig und vielfältig bleiben kann, das ist mir wichtig. Ich war ein bisschen schockiert, muss ich sagen, als ich realisierte, was für ein Bild der Progr in der Stadt hat, also was die öffentliche Wahrnehmung ist. Und das hat sich doch ziemlich stark reduziert auf die Turnhalle und den Innenhof als öffentlicher Platz. Und das ist sicher ein großes Ziel, das ich mir gesteckt habe, in die Kommunikation zu investieren und auch wieder sichtbar zu machen, dass das ein Atelierhaus ist und wie wichtig solche Räume auch für das Kunstschaffen sind. Und das möchte ich als Schwerpunkt haben und ansonsten das Haus instand halten und schauen, dass wir alle Rechnungen zahlen können und ja, dass es weitergeht.
Das sagt die Geschäftsleiterin des Progr, Silvia Hofer. Ebenfalls gehört haben wir das langjährige Stiftungsratmitglied Peter Eschmann. Am Samstag wird der 15. Geburtstag gefeiert, im ganzen Haus mit einem rauschenden Fest. Das Programm dazu gibt's auf www.progr.ch.
Radio Info. Das Hintergrundmagazin auf Radio Bern.
Das war die Rabe-Infosendung vom Donnerstag, den 15. August. Auf info.rabe.ch gibt es alle Sendungen als Podcast sowie Videos, Bilder und Links zu aktuellen Themen. Beigetragen zu dieser Sendung haben Wilmar All und Michael Spahr. Am Mikrofon verabschiedet sich Gisela Feutz. Habt einen schönen Tag, habt Sorge. Bye-bye.
Rabe-Info. Das Hintergrundmagazin auf Radio Bern. Wiederholung.